ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Reiches Ideen. Ein Risiko für die Energiewende? Sie wolle die Energiewende wieder vom Kopf auf die Füße stellen, sagt Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Und meint damit auch günstiger und wirtschaftlicher machen. Für ihre Ideen bekommt die CDU-Politikerin viel Zustimmung, aber auch viel Gegenwind. Ihre Kritiker befürchten, dass die Energiewende rückabgewickelt wird. Wie die Energiepolitik in Deutschland künftig aussieht, das betrifft uns alle. Denn wir alle sind ja darauf angewiesen, dass immer genügend Energie da ist und wir alle bezahlen ja letztendlich die Preise für Strom, Gas und Öl. Die Energiepreise sind die Brotpreise unserer Zeit, hat der FDP-Politiker Rainer Brüderle schon 2010 gesagt. Was also bedeuten die Pläne der Wirtschaftsministerin für unsere Energieversorgung, für die Preise und natürlich auch für die Klimaziele, die sich Deutschland gesetzt hat? Das diskutieren wir jetzt in diesem Forum in SWR Kultur mit Leonhard Gandhi. Er arbeitet am Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems in Freiburg. Mit dabei ist auch Annika Jöres. Sie ist Redakteurin bei Korrektiv und Autorin für die Zeit. Und mitdiskutieren wird auch Dr. Ursula Weidenfeld. Auch sie ist Autorin und Journalistin, schreibt unter anderem für T-Online und für die Stuttgarter Zeitung. Frau Weidenfeld, ist die Energiewende, so wie wir sie gerade in Deutschland organisieren, zu teuer?
Ja, ganz sicher. Sie ist zu teuer, sie ist nicht effizient, sie geht mit dem Geld, das eingenommen wird, nicht vernünftig um und sie hat auch kein ordentliches System dahinter. Das heißt, sie besteuert nicht das, was besteuert werden müsste in angemessener Form und fördert aber eben auch nicht diejenigen, die CO2 sparen in angemessener Form.
Frau Jöres, Katharina Reiche sagt, Klimaschutz ohne Bezahlbarkeit ist politisch nicht tragfähig und Klimaschutz ohne Versorgungssicherheit ist strategisch blind. Würden Sie sagen, da hat sie einen Punkt, da hat sie recht?
Also so, wie sie die beiden Sätze formuliert hat, hat sie natürlich recht. Nur macht sie natürlich leider nicht das, was man tun müsste, um diese Versorgungssicherheit beispielsweise abzusichern. Also wir müssen uns ja nochmal vor Augen führen, in welcher Situation wir gerade sind. Also wir haben ja gerade eine sehr große Energiekrise wegen des Iran-Kriegs. Und das ist natürlich auch nur ein Symptom dafür, dass Deutschland extrem abhängig ist von Öl und Gas. Und ich meine, dass Frau Reiche gerade in dieser Zeit sozusagen noch weitere Öl- und Gasprojekte fördert, beispielsweise durch dieses bisschen vermurkste neue Heizungsgesetz, ist doch relativ unverantwortlich. Also ich denke, wir sollten uns bewusst machen, dass die Energiewende nicht nur Klimaschutz ist, das ist sie auch und das ist natürlich auch sehr wichtig, aber sie bedeutet eigentlich auch mehr Unabhängigkeit und damit auch eine größere Versorgungssicherheit, wenn man sie eben besser anpackt und wenn man sie ernst nimmt, auch als sicherheitspolitisches Projekt.
Aber natürlich ist sie auch ein Stück weit ein sehr teures Projekt. Und Herr Gandhi, die Strompreise in Deutschland, wenn man sich die mal anschaut, dann zahlen wir da die höchsten in ganz Europa. Private Verbraucher bezahlen fast 40 Cent pro Kilowattstunde. Kann man denn sagen, dass da auch der Ausbau der Erneuerbaren und eben diese Energiewende zumindest ein Stück weit dafür verantwortlich sind?
Also Frau Jöres hat es ja richtig gesagt, wir haben aufgrund des Iran-Krieges eine Energiepreiskrise, aber was wichtig ist zu erwähnen, das betrifft explizit nicht den Strom. Wir haben tatsächlich sinkende Börsenstrompreise seit Ausbruch des Iran-Krieges und das liegt vor allem daran, dass wir eben in den Frühjahrsmonaten sehr viel Erzeugung aus Photovoltaik haben, das eben die Preise senkt und das dann mittel- und langfristig auch bei den Endkunden ankommt.
Ja, aber das heißt, die Energiewende, sagt Frau Weidenfeld, die Energiewende kostet, so wie wir sie im Moment in Deutschland umsetzen, eben sehr viel Geld. Frau Weidenfeld hat gesagt, sie ist zu teuer. Also müssen die Kosten runter und damit sinken dann auch die Preise für uns Verbraucherinnen und Verbraucher?
Also aus meiner Sicht, was wir dringend brauchen, ist, dass die günstigen Gestehungskosten aus erneuerbaren Energien eben auch beim Verbraucher ankommen. Dazu ist eben wichtig, entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen, dass eben Verbraucher auch von den günstigen Kosten profitieren können.
Und das ist aber eine politische Aufgabe.
Genau, also da gibt es sehr viel Handlungsbedarf in der Politik und auch Weitsicht ist gefragt. Wir müssen das Energiesystem heute für die nächsten 10 bis 20 Jahre planen und da ist in der Vergangenheit viel schiefgelaufen.
Aber ich Ihnen da, Herr Gandhi, wenn ich darf, widersprechen würde, weil ich glaube, es ist eben nicht nur eine politische Aufgabe, sondern das, was wir im Moment sehen, ist ja, dass Verbraucher sehr sensibel auf Preise reagieren. Und in dem Moment, wo fossile Energien, Gas und Öl so teuer werden, wie sie jetzt sind und möglicherweise noch teurer werden, nimmt das Interesse an Erneuerbaren ja extrem zu. Und anstatt das zu nutzen und das eben auch für Verbraucher transparent zu machen, das wäre aus meiner Sicht die politische Aufgabe, die Aufgabe der Verbraucher, die erledigen die Verbraucher schon von alleine. Die orientieren sich an Energie, die ihnen möglichst preiswert und auch mittel- und langfristig möglichst preiswert erscheint.
Frau Jörres.
Genau, also das Schlüsselwort ist tatsächlich, wie Frau Weidenfeld sagte, Transparenz, weil natürlich sind auch die fossilen Energien nicht günstig, sondern die werden ja auch teilweise hoch subventioniert, beispielsweise durch die Pendlerpauschale seit vielen Jahrzehnten. Und was mir auffällt, ich lebe und arbeite ja in Frankreich, also ein Land, was 70% seines Stroms aus Atomkraftwerken bezieht. Also das ist ja so ein ganz anderes Energiesystem als Deutschland. Und da merkt man halt sofort, wenn man sich hier mit der Energie beschäftigt, dass die Energiepreise auch gar nicht zu vergleichen sind. Also Frankreich liegt im Moment ein bisschen drunter unter den deutschen Preisen. Aber das liegt auch daran, dass das halt hier stark subventioniert wird. Also was sozusagen der Staat da den Bürgern schenkt, nimmt er an anderer Stelle dann natürlich durch Steuern ein. Das heißt, die Strompreise innerhalb von Europa zu vergleichen, ist extrem schwierig. Mhm. Und deswegen ist es immer so ein bisschen irreführend, dann so zu sagen, ja, die Deutschen müssen da so unglaublich viel für bezahlen. Nee, die Franzosen zahlen eigentlich noch viel mehr dafür. Man sieht es nicht nur direkt an der Stromrechnung, sondern vielleicht an anderen Steuern, die dann beispielsweise in den Stromkonzern EDF fließen, der ja sogar privatisiert werden musste, weil eben die Finanzprobleme so stark waren. Also diese direkten Strompreisvergleiche sind so ein bisschen schwierig. Und ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass natürlich die Preise für Erneuerbare extrem gesunken sind in den vergangenen Jahrzehnten und auch Jahren. Und dass dieser Trend weiter anhält, wohingegen andere Stromkosten steigen, also für Atomkraft beispielsweise oder auch für die fossilen Energien, die sich ja gerade in dieser sehr großen geopolitischen Krise befinden. Also der Trend ist doch auch wirklich das Entscheidende.
Aber ist es dann der richtige Schritt, den Frau Reiche jetzt gehen will, wenn sie sagt, okay, da hat sich einiges getan bei den Erneuerbaren? Sie sagt ja immer diesen Satz, die Erneuerbaren sind erwachsen geworden und erwachsene erneuerbare Energien brauchen eben keine staatliche Unterstützung. Ist es dann der richtige Schritt, mal über das Ende dieser Unterstützung nachzudenken, Frau Weidenfeld?
Ja, absolut. Und das tut sie ja auch und das hat auch die Vorgängerregierung schon getan. Wenn man sieht, wie sich die Preise für Photovoltaik in den vergangenen 10 Jahren entwickelt haben, dann haben sich die Preise für die Paneele halbiert. Und das kann man natürlich beantworten, indem man sagt, das müssen wir jetzt nicht mehr fördern oder wir müssen es nicht mehr für jeden fördern. Genauso bei der Elektromobilität, wo die Regierung, finde ich, den richtigen Weg geht und sagt, wir fördern es eben nicht mehr für jeden, sondern wir fördern es jetzt für diejenigen, die auf individuelle Mobilität angewiesen sind und die vielleicht nicht so viel verdienen, dass sie sich ein großes Auto mit Elektro-Wallbox zu Hause leisten können.
Sie spielen auf die E-Auto-Prämie an jetzt?
Genau, und ich finde, das ist bei Photovoltaik nochmal ein ähnlicher Fall, wo man eben auch sagen könnte, wer ein Eigenheim hat und Photovoltaik haben möchte, der kann das heute zu kleineren Preisen tun als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, als diese Förderung aufgesetzt und erfunden wurde. Und dass man da nochmal genau hinguckt, mal abgesehen von den weiteren Überlegungen, wo braucht man erneuerbare Energie, wo sind die Netze schon stark genug, um noch mehr Zubau zu vertragen. Mal abgesehen von diesen Überlegungen halte ich es für total richtig zu fragen, wo muss erneuerbare Energie wirklich noch in dem Ausmaß gefördert werden, wie wir das heute haben? Und wo braucht man das nicht mehr? Und da, wo man es nicht mehr braucht, sollte man es auch abstellen.
Damit sind wir natürlich schon mitten in den Plänen von Katharina Reiche. Sie hat ja unter anderem vorgeschlagen, dass eben die staatliche Unterstützung für private Solaranlagen gestoppt werden kann, eben weil die, sagt sie, mittlerweile schon wirtschaftlich genug sind. Also man braucht gar kein Geld mehr vom Staat, sondern so eine Anlage rechnet sich auch ohne staatliche Förderung. Herr Gandhi, also welche Folgen hat das, wenn wir jetzt über diese staatliche Unterstützung und das Rückfahren dieser staatlichen Unterstützung sprechen? Haben die Leute dann Verständnis und sagen, naja, sie hat ja recht, ich baue mir trotzdem meine Solaranlage, weil sich die eben wirklich noch lohnt? Oder hat es möglicherweise auch andere Folgen?
Also wenn man sich die Geschichte des EEGs betrachtet, gibt es zwei Gründe, wieso man das bisher gebraucht hat. Das eine ist, um eine Wirtschaftlichkeitslücke schließen zu können, aber heutzutage viel wichtiger ist, um eine Planbarkeit herzustellen. Durch die garantierte Vergütung über 20 Jahre ist es eben für Anlagenbetreiber planbar, wie die Erlöse sein werden.
Das heißt, bisher bekam man für seine Kilowattstunde Strom, die man selbst auf dem Dach, sag ich mal, produziert hat und ins öffentliche Netz eingespeist hat, 20 Jahre einen garantierten Preis. Und die Differenz zwischen dem, was mein Strom tatsächlich wert war, und diesem garantierten Preis, den übernimmt sozusagen der Staat. Und genau darüber, ob das weiterhin so sein soll, diskutieren wir jetzt oder diskutieren wir, wenn wir über die Ideen von Frau Reiche sprechen. Richtig?
Es ist tatsächlich schon seit Februar 2025 so, dass schon ein gewisses Risiko auf die Anlagenbetreiber verlagert wurde. Wenn sogenannte negative Preise an der Strombörse auftreten, wird keine Förderung mehr ausbezahlt. Das wird eben schon ein Risiko auf die Anlagenbetreiber verlagert. Aber was jetzt in der Diskussion ist, ist eben auch das Risiko des mangelnden Netzausbaus auf die Anlagenbetreiber zu verlagern, dass die sehr, sehr wenig in der Hand haben. Und dadurch steigen tatsächlich insgesamt die Kosten, weil für die Finanzierung der Anlagen natürlich dieses Risiko eingepreist werden muss. Und deswegen brauchen wir eben für die langen Investitionszeiten, brauchen die Investoren und Anlagenbetreiber eben genug Planbarkeit. Und das ist im Energiesystem besonders wichtig, weil die Investitionszyklen besonders lange sind.
Auf der anderen Seite ist es ja jetzt doch so, dass erstens der Eigenverbrauch von Leuten steigt, die Photovoltaik auf dem Dach haben. Wenn man den Hochlauf sieht von Elektromobilität oder auch von Smart Metern in Eigenheimbereichen, Wohngebieten, dann sieht man ja, dass der Eigenverbrauch eine größere Rolle spielt und der soll ja auch eine viel größere Rolle spielen in Zukunft. Und zum anderen ist ja wirklich auch die Frage, braucht man weitere Kleinstanlagen in Gegenden, in Bereichen, wo ohnehin die Netze noch nicht in der Lage sind, diesen Strom gut aufzunehmen. Ich bin ganz bei Ihnen, Herr Gandhi, wenn Sie sagen, wir haben so eine blinde Seite beim Ausbau der Verteilnetze, dass da nicht genug passiert. Da bin ich ganz, ganz bei Ihnen. Aber bei der Frage, ob die Planbarkeit davon abhängt, dass man eine Einspeisevergütung bekommt, da wäre ich vorsichtig, weil ich glaube, dass die Frage des Eigenverbrauchs in Zukunft eine viel größere Rolle spielen muss, um die Netze zu entlasten. Und zum anderen eben auch die Wirtschaftlichkeitsrechnungen ja ganz anders aussehen, je höher die Preise für fossile Energien werden, die ja nicht nur durch die Krise an der Straße von Hormuz so hoch sind, sondern eben auch, weil wir eine CO2-Steuer haben, die in Zukunft irgendwann hoffentlich mal wieder steigen wird und dann eben auch die Preise für fossile Energien sozusagen politisch gesteuert höher macht.
Also heißt, die Solaranlagen auf Privathäusern, die sollen künftig noch stärker als bisher dazu genutzt werden, eben das jeweilige Haus mit Strom zu versorgen, das Auto zu laden, die Wärmepumpe zu betreiben. Das ist auch das Ziel der Reform der Wirtschaftsministerin. Aber Frau Jörres, in dieser ganzen Diskussion fragt man sich doch manchmal, brauchen wir nicht eigentlich auch diesen Zubau auf Privathäusern, weil wir eben langfristig unabhängiger werden wollen von fossilen Energieträgern, weil wir langfristig eben hin auf die Klimaneutralität zulaufen. Also brauchen wir nicht eigentlich einen Netzausbau, der diesen ganzen privaten Solarstrom aufnehmen und dann auch verteilen kann, weil wir auf den einfach angewiesen sind?
Also das glaube ich ganz bestimmt. Und insofern würde ich auch Frau Weidenfelder widersprechen, dass auch auf weitere Dinge geguckt wird, also nicht nur auf die jetzt Wirtschaftlichkeit in den nächsten Monaten oder so. Also ich glaube, viele Familien, Eigenheimbauer oder vielleicht auch Mietparteien, Genossenschaften, die gucken ja nicht nur, was kommt jetzt unten bei raus, was ja auch ohnehin nicht jetzt auf viele Jahre sozusagen vorauszuplanen ist aufgrund der vielen Energiekrisen, die uns sicherlich bevorstehen, sondern es ist ja auch ein gesellschaftliches Projekt. Also diese vielen kleinen privaten Anlagen sind ja, wenn man so will, ein Gegenentwurf zu den großen Energiekonzernen, die wir vorher ausschließlich hatten. Also lange Zeit bestand Deutschland ja eigentlich nur aus vier großen Energiekonzernen, Atomkonzernen wie RWE und EnBW beispielsweise und E.ON. Und da hatte der Bürger ja sozusagen gar nicht mitzureden, konnte nichts produzieren, wie auch. Also das war alles in wenigen Händen quasi monopolisiert. Und das ist natürlich auch die Chance der Energiewende, das auf viele, ja, viele Straßenzüge meinetwegen auch zu verteilen und auch den Bürger dann mitzunehmen und ihn für die Energiewende zu begeistern. Weil wir sind ja weit davon entfernt, dass viele das unbedingt toll finden oder wollen. Ne? Also wir machen gerade.
Ja, aber die werden es auch nicht toll finden, wenn.
Bundesländern zu den, wenn ich noch kurz den Punkt bringen darf, auch zur AfD und zum aufkeimenden Rechts. Populismus, Rechtsextremismus, die ja dann ganz viele Kampagnen fahren, hinter vielen Initiativen gegen Windkraft beispielsweise stecken in Ostdeutschland. Also da ist ein großer Gegenwind gegen den Ausbau der Erneuerbaren und es zeigt sich halt überall, wo Bürgerinnen und Bürger daran beteiligt sein können, also da direkt von profitieren, vielleicht auch sehen, wie diese Anlage funktioniert, dass da sozusagen ja eine richtige Begeisterung entstehen kann für die Energiewende. Und das ist doch das, was wir eigentlich unbedingt brauchen deutschlandweit.
Und nee, das finde ich gar nicht, das brauchen wir nicht. Wir brauchen ein rechenbares Modell. Und ich bin total einverstanden, finde es auch richtig, dass die Beteiligungsmöglichkeit an den Gewinnen der Energiewende größer wird und dass Bürger eben da auch partizipieren. Und das tun sie eben heute nicht im ausreichenden Maß. Aber dass das bedeutet, dass man auf jedes Dach in der Republik Sonne tut, das halte ich für grundfalsch, weil wir werden immer ein Energieimportland bleiben. Wir können etwas unabhängiger werden, aber wir können nicht unabhängig werden. Weil wir ja nicht nur über Strom reden, sondern wir reden auch über Wärme, wir reden auch über Mobilität. Und diesen ganzen Bedarf werden wir mit noch so vielen Sonnendächern in Deutschland nicht abdecken können. Und die Frage, ob man die Energiewende jetzt überfrachten sollte mit dieser politischen Erwartung, dann werden die Leute nicht mehr radikal wählen, dann werden sie vielleicht mehr einverstanden sein mit der Regierungspolitik. Das halte ich erstens für eine Illusion und zweitens auch für falsch. Das wäre der falsche Weg.
Das ist ja nicht überfrachtet, sondern das zeigt sich ja tatsächlich, dass Menschen, die in diesen Bürgergenossenschaften drin sind, beispielsweise natürlich davon überzeugt sind oder auch aus ehemaligen Gegnern sozusagen Befürworter werden können. Da gibt es viele Beispiele. Es gibt auch Dörfer, übrigens auch von konservativ regierten Dörfern in Bayern, Großbadorf beispielsweise, haben wir in unserem Buch darüber geschrieben, die quasi autonom geworden sind und die Bürgerinnen sich beteiligen konnten mit wenig geringen Einlagen und jetzt davon jedes Jahr Auszahlungen erhalten. Das sind Erfolgsmodelle. Also das will ich jetzt gar nicht so kleinreden. Und natürlich, Sie sagten gerade vorhin, ja, glauben Sie nicht, dass wir jetzt alle Bürger mitnehmen müssten? Das kann ich jetzt auch gar nicht nachvollziehen, weil wer hätte da was gegen eigentlich? Also natürlich ist es gut, wenn die Bürgerinnen und Bürger hinter der Energiepolitik stehen, weil sie ist nun mal, wie wir jetzt alle tagtäglich spüren, existenziell für den Alltag und auch für die Politik. Also insofern ist es doch nur gut, wenn die Leute da begeistert sind oder mitgenommen werden können.
Aber die Frage, ja, Herr Gandhi.
Ich würde gerne noch hier ein paar Punkte anführen. Und zwar in der aktuellen Gesetzesplanung ist ja vorgesehen, dass die Ausbauziele für die Photovoltaik beibehalten werden. Nur eben die Förderung für Dachanlagen wegfallen sollen.
Aber genau, das ist ja die Frage. Kann man die Ausbauziele dann erreichen, wenn diese Förderung wegfällt? Also brauchen wir den Strom nicht? Und was passiert, wenn der Zubau quasi stockt oder dieser Boom zum Erliegen kommt?
Genau, also das kann eben zu zwei Effekten führen. Entweder wir erreichen die Zubauzahle nicht, das ist natürlich ein verheerendes Signal für die Einhaltung der Klimaschutzziele, oder wir müssen eben mehr an der Freifläche zubauen. Und wie Frau Weidenfeld schon gesagt hat, die Vielzahl der Dachanlagen wird trotzdem gebaut werden, weil die sich wirtschaftlich rechnen über den Eigenverbrauch. Aber das große Problem an der aktuell geplanten Regelung ist eben, dass die Anlagen deutlich kleiner dimensioniert werden und eben die Dächer nicht mehr ausgenutzt werden. Und alle Flächen, die wir quasi auf Dächern nicht belegen, müssen wir zwangsweise dann irgendwo in der Freifläche installieren, wo eben Flächenkonflikte beispielsweise mit der Landwirtschaft auftreten. Und vielleicht noch mal kurz, um das zu erklären, diese zusätzlichen Dachflächen wären volkswirtschaftlich auch relativ günstig zu haben, weil wenn die Anlage sowieso gebaut wird, das Dach eben voll zu machen, diese zusätzlichen Kosten sind tatsächlich relativ gering und sind in der gleichen Größenordnung wie die für die Kosten für eine Freiflächenanlage. Das heißt, wir brauchen eigentlich unbedingt Förderinstrumente, die dazu führen, dass, wenn Anlagen gebaut werden, die Dächer auch voll gemacht werden.
Und der Förderstopp, den Frau Reiche jetzt plant, könnte eben dazu führen, dass die Anlagen, wenn sie überhaupt noch gebaut werden, eben kleiner gebaut werden, kleiner geplant werden, weil sie dann natürlich günstiger sind.
Die sind vor allem deswegen günstiger, weil man mehr von diesem weniger Strom direkt selber verbrauchen kann.
Es trifft ja diese Reformideen nicht nur uns Verbraucherinnen und Verbraucher, die Leute, die vielleicht gerade über eine Solaranlage nachdenken, sondern es gibt ja auch die Energieunternehmen, die sich jetzt auf neue Bedingungen einstellen müssen. Also gerade beim Thema Solarstrom, bei Wind auch, soll sich ja auch für die was ändern. Frau Weidenfeld, können Sie mal ganz kurz erklären, was genau plant denn die Ministerin mit Blick auf diese Energieunternehmen? Was soll sich da ändern?
Naja, im Kern werden ja die großen Investitionsprojekte werden ja ausgeschrieben. Also es wird ja ausgeschrieben, dass man so und so viel Strom erzeugen soll oder will aus Wind oder Sonne. Und dann bewirbt man sich um diese Ausschreibung und derjenige, der den günstigsten Preis anbietet, bekommt den. Mhm. Jetzt soll es so sein, dass die Wirtschaftsministerin vorschlägt, dass nur noch da ausgeschrieben wird, wo wirklich Strom verbraucht wird. Wir haben ja immer das Problem in Deutschland, dass da, wo sehr viel erneuerbare Energie erzeugt wird, nicht so viele Unternehmen sind, die sehr viel Energie brauchen. Und da, wo die Unternehmen sind, die sehr viel Energie brauchen, wird eben wenig erneuerbare Energie produziert. Und das macht ein Problem für die Netze, es macht auch ein Problem für die Übertragungsnetze. Und damit jetzt in Zukunft der geförderte erneuerbare Strom möglichst da entsteht, wo er auch gebraucht wird, will Frau Reiche eben einzelne Gebiete möglicherweise aus der Förderung rausnehmen oder eben Gebiete, in denen nicht angeschlossen wird, eben auch nicht fördern. Und da sind die Energieversorger natürlich nicht einverstanden.
Jetzt haben wir gerade gesagt, wir brauchen eigentlich einen Zubau an Solar, wenn wir diese Ziele eben einhalten wollen bei der Solarenergie. Frau Jörres, wenn wir jetzt diesen Plan uns nochmal anschauen, was wird denn der für Auswirkungen haben, zum Beispiel für neue Investitionen? Also wenn ich nicht mehr weiß, ob und unter welchen Voraussetzungen ich meine Solaranlage aufstellen kann, in welchem Gebiet, was bedeutet das dann?
Ja, also Unsicherheit, das ist ja auch klar, sozusagen, ist natürlich das, was Unternehmen immer am wenigsten gerne haben. Also natürlich möchten sie planen, wie es weitergeht. Und genau, natürlich ist das problematisch, wenn das auch einiges wieder zurückgefahren wird, was eigentlich schon geplant war. Und ja, die Unternehmen nicht genau wissen, wie es sozusagen da weitergehen kann, wie auch der Netzausbau funktionieren kann, ob das mit, es gibt ja gerade sehr, sehr viele Baustellen, die unklar sind, wie erfolgreich Dinge werden. Auch die Wasserstoffplanung ist stark in Verzug geraten, auch die CCS-Planung, also dass man sozusagen CO2 wieder abspalten kann, um seine klimaschädlichen Emissionen sozusagen irgendwie verbuddeln zu können, sage ich jetzt mal salopp. Also es gibt gerade viele, auch einst gefeierte Technologien, die in größeren Schwierigkeiten sind. Und da ist natürlich ja für alle dann das Problem. Ich würde eigentlich ganz gerne auch nochmal darauf hinweisen, auf einen Punkt, über den immer sehr, sehr wenig gesprochen wird. Und das ist natürlich das Stromeinsparen. Also wir werden sozusagen nicht schaffen, die Klimaziele zu erreichen und auch mit unserem heimischen Strom so halbwegs zurechtzukommen, wenn wir weiter so einen hohen Stromverbrauch haben. Er wird sich ja noch sozusagen planbar, wird sich ja noch erhöhen durch die Elektrifizierung in der Verkehrswende beispielsweise. Also auch das muss ja ein Punkt sein, der mal ab und zu zumindest diskutiert wird. Wir haben ja gesehen in der Russland-Krise, also als Russland die Ukraine angegriffen hat, dass durchaus Einsparpotenzial da ist, auch bei Unternehmen. Und das sollten wir natürlich auch weiterhin nutzen und fördern. Das ist nur innerhalb von Diskussionen, politischen Diskussionen, wird das ja eigentlich ganz stiefmütterlich behandelt.
Ja, deswegen reden wir auch gerade eher über Tankrabatt als über autofreien Sonntag, kann man das so sagen?
Zum Beispiel.
Jetzt sagt aber Frau Reiche, durch die Ideen, die sie ins EEG schreiben will, in die Novelle vom EEG, da lässt sich auf jeden Fall auch Geld einsparen. Und ich meine, sparen in Zeiten, in denen der Staat ja sowieso haushalten muss, ist ja keine schlechte Idee. Die Frage ist, Frau Weidenfeld, wie viel kommt denn da unterm Strich bei rum? Wenn man jetzt sagt, okay, die Erneuerbaren sind erwachsen geworden, wir sparen bei den privaten Solaranlagen, wir sparen bei den Energieunternehmen und lassen die nur unter bestimmten Bedingungen eben noch neue Solarparks oder Windparks erschließen. Also was kommt da rein? Kann man das schätzen?
Also ich kann es nicht schätzen, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass ehrlich gesagt auch die Pläne oder die Einsparvorhaben, die man gemacht hat oder die man rechnet, dass die in aller Regel so nicht eintreffen. Aber ich bin da auch, das weiß ich nicht.
Also ich würde hierzu sagen, ist wichtig zu verstehen, dass natürlich für die EEG-Förderung große Kosten entstehen. Die basieren aber zu aller Regel, also zum größten Teil auf alten Anlagen, wo eben noch sehr hohe Einspeisevergütungen bezahlt wurden.
Das muss man vielleicht noch kurz erklären. Die Einspeisevergütung, die ich als private Solaranlagenbetreiberin bekomme, die sinkt oder ist in den letzten Jahren immer gesunken. Momentan liegt sie bei knapp 8%, aber sie war auch schon höher und sie gilt immer eben für den Zeitpunkt, wo die Anlage ans Netz geht und dann für 20 Jahre. Das heißt, wir haben da noch Altlasten eben, wo diese Einspeisevergütung und damit auch die Kosten für den Staat eben deutlich höher waren.
Genau, also wir haben Anlagen, die bekommen noch über 50 Cent pro Kilowattstunde und wow. Eben für Neuanlagen sind wir unter 8 Cent. Und um tatsächlich die Kosten für das EEG-Konto senken zu können, brauchen wir vor allem Flexibilitäten heute im Stromnetz, weil wir haben eben das Problem, dass wir viele der günstigen Erneuerbaren teilweise auch abregeln müssen, weil wir zu Zeiten zu viel haben, aber dann in den Abendstunden nach wie vor fossile Kraftwerke betreiben müssen. Und dafür brauchen wir eben Kurzzeitspeicher, womit wir die Strompreise zum einen senken können, aber auch die Kosten für das EEG-Konto senken können. Und da wäre eigentlich das große politische Handlungsfeld, wo wir nach vorne gehen müssen. Wir brauchen mehr Flexibilität, Ausbau von intelligenten Stromzellen, Ausbau von Speichern. Wir brauchen Märkte dafür. Und hier ist tatsächlich Handlungspotenzial für die Politik und auch große Kosteneinsparungen. Durch die Abschaffung der Einspeisevergütung für kleine Dachanlagen ist relativ wenig zu holen, weil eben die Vergütungen für Neuanlagen schon relativ gering sind und die Vergütungen für die Altanlagen müssen natürlich weiterhin bezahlt werden.
Also setzt die Wirtschaftsministerin aus ihrer Sicht eigentlich an der falschen Stelle an mit ihren Reformvorhaben? Also sie spart an Stellen, wo vielleicht gar nicht so viel zu holen ist und die ganz großen Player oder die ganz großen Treiber der Kosten, die geht sie nicht an?
Genauso würde ich das zusammenfassen. Wir brauchen eigentlich Planungen für den Zubau von Speichern, konkrete Zahlen und konkrete Pläne, wie die an die Netze angeschlossen werden können. Hier ist Bewegung, aber teilweise wird eben politisch meiner Meinung nach zu viel Gewicht auf kleinere Kostenblöcke gelegt, an denen sich die Energiewende nicht entscheiden wird.
Warum trifft die Ministerin da vielleicht oder setzt die falschen Schwerpunkte? Oder setzt sie vielleicht aus ihrer Sicht gar nicht die falschen Schwerpunkte?
Aus meiner Sicht ist der Grund hierfür sehr häufig, dass man eben nur kurzfristig plant. Ein absolut Paradebeispiel ist die Netzausbauplanung. Es gab 2016 den Netzentwicklungsplan für das Jahr 2030 und da wird politisch werden Ausbauziele angenommen und da wird Mitte der 2010er Jahre mit einem maximalen PV-Photovoltaikzubau von knapp 80 Gigawatt gerechnet. Aber wir haben heute schon 5 Jahre vor 2030 125 Gigawatt ausgebaut. Das heißt, da wurde immer mit viel zu wenig geplant. Dazu mussten wir die Netze auch nie ausbauen. Und genau heute entstehen eben Kosten, weil wir diesen Strom nicht transportieren können. Da haben wir kurzfristig Ausgaben eingespart, aber langfristig entstehen da deutlich höhere Mehrkosten. Und das Gleiche ist mit einem geringeren Ausbau der Erneuerbaren heute zu rechnen, weil natürlich kostet es etwas, diese Anlagen zuzubauen, aber wir sparen natürlich auch sehr viel, zum Beispiel den Import von fossilen Energieträgern.
Ich glaube, dass das Hauptproblem, ehrlich gesagt, ist, dass dieses ganze System sich aus verschiedenen Motiven, verschiedenen einzelnen Ideen immer noch zusammensetzt und dass diese ursprüngliche oder die Idee, die die Ampelregierung hatte, die ich richtig fand, zu sagen, wir vereinheitlichen das und versuchen, eine CO2-Steuer einzuführen, die am Ende jedenfalls das Wesentliche steuert und auch die wesentliche Quelle von Geld und auch von Erstattungen ist, dass sie das eben nicht konsequent durchgehalten hat und dass die neue Regierung das auch nicht macht. Weil diese elegante Idee zu sagen, jede Tonne CO2, die durch den Verbrauch fossiler Energien verursacht wird, wird besteuert. Und jeder Bürger bekommt am Ende des Jahres dieses Aufkommen pro Kopf zurückerstattet. Das hätte dazu geführt, dass man auf der einen Seite eben das, was Frau Jöris sagt, zu Recht, dass man Energie spart, dass diejenigen, die Energie sparen, belohnt werden und dass auf der anderen Seite diejenigen, die viel verbrauchen wollen, dafür auch die Umweltverschmutzungsrechte kaufen müssen und auch bezahlen müssen. Dass man das nicht gemacht hat, man hat die CO2-Steuer eingeführt, aber hat eben den Rückkanal, das Klimageld irgendwie vergessen und hat es dann in einzelne Heizungsförderprogramme, Dachförderprogramme, Wallbox-Förderprogramme, Mieterstrommodelle, Smart-Mieter-Auslegungen und Ähnliches gesteckt. Das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Fehler, weil es eben die Freiheit von Verbrauchern, sich zu bewegen und sich selber zu entscheiden und auch die Kompetenz von Verbrauchern total unterschätzt.
Und das ist ein Fehler, den die Wirtschaftsministerin mit ihren aktuellen Vorschlägen eben auch nicht korrigiert, sondern wenn man sich die anguckt, dann sind es eben sehr viele kleine Dinge, an denen sie jetzt dreht und die vielleicht dann, Sie sagen, Frau Weidenfeld, manches geht in die richtige Richtung. Frau Jörres sagt, es geht eher nicht in die richtige Richtung. Also aber der ganz große Wurf und der Durchbruch für die Energiewende oder das Vorantreiben der Energiewende kriegen wir mit diesen Ideen nicht hin. Sehe ich das richtig, Frau Jörres?
Absolut, ja. Also ich denke, Frau Reiche sagt ja eigentlich von sich selbst, dass sie nicht so kein riesiger Anhänger von Klimaschutz ist und auch nicht von der Energiewende. Also sie spricht ja auch gegen eine Leck.
Ich glaube nicht, dass sie das gesagt hat.
Sie sagt schon, dass sie eigentlich hinter der Energiewende steht und deswegen muss sie die bezahlbar machen und die Versorgungssicherheit herstellen, damit diese Energiewende eben auch tatsächlich Realität werden
kann. Sie hat aber auch schon so Dinge gesagt, wie Klimaschutz ist vielleicht überschätzt oder sowas in der Art. Es geht halt darum, dass sie natürlich, und da bin ich ja auch nicht jetzt die Einzige, das sagt, seitdem sie im Amt ist, sich genau nicht dafür bekannt gemacht hat, sozusagen, dass sie die Energiewende stützt, sondern die hat ja auch sehr viele Gaskraftwerke geplant, also deutlich mehr als viele Fachleute es für nötig halten. Also
die ihr Vorgänger Robert Habeck auch geplant hat, Frau Jüris. Genau, und da finde ich, muss man schon auch aufrichtig bleiben bei aller Kritik an Frau Reiche, von der ich einen Teil auch teile, gerade was die handwerkliche Qualität von Gesetzen aus dem Wirtschaftsministerium angeht, da können wir uns sofort einigen, dass das Mist ist. Aber zu sagen, Frau Reiche dreht jetzt alles zurück, das stimmt so nicht. Auch Herr Habeck hat Gaskraftwerke geplant, auch Herr Habeck wollte.
Moment. Das können wir auch sehr gerne kritisieren. Der hatte auch Überkapazitäten an Gaskraftwerken geplant und hat auch die LNG.
Die Bundesnetzagentur will noch mehr haben und die ist nun wirklich nicht verdächtig.
Natürlich kann man das auch kritisieren. Nur jetzt ging es ja eben gerade um Frau Reiche und nicht um Herrn Habeck. Und natürlich, ich wundere mich auch immer über Sie in dem Sinne, als dass wir nun wirklich jetzt gerade eigentlich ein Fenster haben für die Energiewende, wo auch vielleicht die Akzeptanz am größten ist, wo vielleicht ein großer Wurf gemacht werden könnte, weil wir eben die große fossile Energiekrise haben. Also das wäre jetzt auch ein Momentum zu sagen, okay, jetzt stecken wir da alles rein und man kann sich auch vorstellen, dass die Bevölkerung mitgenommen werden kann. Und das macht sie halt nicht. Und das ist ja eigentlich, würde ich so sagen, historisch schade, weil es ist ja eigentlich jetzt, wo die Leute sozusagen verzweifelt an der Tankstelle stehen, gibt es doch eine Möglichkeit oder verzweifelt an ihre Gasrechnung für die Gasheizung im kommenden Winter. Das ist doch eine Möglichkeit, dass die Energiewende, die ja schon seit langem geplant und gewollt ist, sozusagen weit nach vorne zu bringen. Und diese Möglichkeit nutzt sie halt nicht. Das ist doch tatsächlich bedauerlich.
Nutzt sie diese Möglichkeit nicht oder ist sie vielleicht nicht ganz so geschickt, diese Dinge auch zu kommunizieren in die Öffentlichkeit? Also vielleicht anders gefragt, entzündet sich diese ganze Debatte auch über diese Reformvorhaben jetzt an den Vorhaben an sich oder, Frau Weidenfeld, eben doch an der Person Katharina Reiche?
Also ich glaube, dass es falsch ist, wenn man an der Person Katharina Reiche den Sinn oder Unsinn der Energiewendepolitik von Katharina Reiche diskutiert.
Aber das passiert manchmal gerade, oder?
Ja, in der Tat ist sie eben, sie hat nicht so ein gewinnendes Wesen wie ihr Vorgänger. Sie hat doch eine sehr kühle und spröde Art, das, was sie erreichen will, auch zu kommunizieren. Sie hat ganz sicherlich keinen Draht zu den Verbrauchern, die sie eigentlich erreichen muss und die sie auch überzeugen muss. Das ist alles richtig, aber trotzdem ist doch die Energiewende etwas, das wir auch unabhängig von der Person des jeweiligen Wirtschaftsministers, der jeweiligen Wirtschaftsministerin bewerten müssen. Und da, glaube ich, ist sie schon in einigen Punkten einfach auf dem richtigen Dampfer.
Herr Gandhi, woher kommt diese Diskussion, die ja auch Frau Jöris gerade so ein bisschen gespiegelt hat, dass Frau Reiche die Energiewende ein Stück weit zurückdrehen will, dass Sie haben, glaube ich, gesagt, Frau Jöris gar nicht so für Klimaschutz ist. Woher kommt die? Also hat die auch aus Ihrer Sicht jetzt als Wissenschaftler eine reale Basis oder ist es eben was sehr Emotionales, eben sehr auch an dieser Person gebundenes?
Also aus meiner Sicht sind hier verschiedene Punkte zu beachten. Eins, was natürlich wichtig ist, zu verstehen, dass natürlich die Energiewende, wo jetzt die Hörerinnen und Hörer damit auch Konnotation haben, natürlich bestimmten Parteien eindeutig als Themenfeld zugeordnet werden. Und das ist natürlich schwierig für die anderen Parteien, hier auch proaktiv Vorschläge zu machen und das als eigenes Projekt durchführen zu können.
Aber deswegen haben wir den Blick der Wissenschaft ja auch, die vielleicht da auch neutraler eben Vorschläge der einen oder der anderen bewerten kann, in welche Richtung die dann führen.
Genau, also wir an unserem Institut machen ja unter anderem diese großen Energiesystemmodelle, wo wir eben versuchen, vorherzusehen, wie wir eben so eine Transformation zum klimaneutralen Energiesystem möglichst kostengünstig schaffen können. Und da gibt es so ein paar Sachen, die hängen natürlich immer von der Parametrierung ab, aber es gibt auch einige Sachen, die bei verschiedensten Studien klar als Ergebnis rüberkommen. Und ein Themenfeld ist beispielsweise die E-Auto-Prämie, die heute auch schon angesprochen wurde. Es kommt eigentlich bei allen Szenarien raus, dass eben eins der kostengünstigsten Möglichkeiten, unser Energiesystem zu klimaneutraler zu bekommen, eben möglichst schnelle Umstellung auf Elektromobilität ist. Und hier müssen wir eben schnell vorankommen und damit sparen wir wirklich mit jedem neuen Elektroauto eben volkswirtschaftliche Kosten. Wodurch entstehen diese Kosten? Das ist natürlich, wenn wir jetzt kein E-Auto zulassen, sondern ein Verbrennerauto, müssen wir natürlich diese Emissionen irgendwo anders einsparen. Mhm. Und in aller Regel sind diese Vermeidungskosten in anderen Sektoren deutlich höher. Beispielsweise, wenn man einen Industrieprozess umstellen muss, ist es eben nicht so einfach, wie heutzutage ein E-Auto zuzulassen. Und der zweite Punkt wären jetzt die Gaskraftwerke, die auch angesprochen wurden. Wir sehen tatsächlich auch einen Bedarf an Reservekraftwerken. Was ich an der aktuellen Planung kritisieren würde, dass es eben nicht technologieoffen ist, sondern explizit einzelne Technologien fördert.
Eben nicht die Batterien, sondern eben vor allem die Gaskraftwerke, oder was meinen Sie?
Genau, also für diese Reservekraftwerke kommen Batterien sehr wenig in Frage, weil wir deutlich längere Phasen überbrücken müssen, aber es kommen eben diverse andere Technologien außer Gaskraftwerke eigentlich auch noch in Frage und hier bräuchten wir eigentlich mittel- und langfristig eine deutlich größere Technologieoffenheit, um eben die Kosten für die Allgemeinheit senken zu können.
Besteht denn die Gefahr, dass wir jetzt durch die neuen Pläne von Katharina Reiche schon vielleicht an der einen oder anderen Stelle Geld einsparen, aber dass uns das eben später auch auf die Füße fällt, weil wir zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, nicht technologieoffen genug sind, weil wir an der falschen Stelle sparen, weil wir andere Projekte eben gar nicht so finanzieren und vorantreiben, wie sie vielleicht finanziert werden müssten? Also kann uns unterm Strich das eben noch finanziell auf die Füße fallen, Frau Jöris, dass wir jetzt zwar die Kosten runter reduzieren, wie die Ministerin das will, aber das langfristig dann eben doch deutlich teurer wird?
Also das befürchte ich auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass auch bei Gas, also weil wir jetzt gerade kurz über Gaskraftwerke gesprochen haben, die Versorgung natürlich auch unsicherer wird oder teurer wird in jedem Fall. Also Deutschland ist natürlich ein Land, was viel zahlen kann für seine Energie. Deswegen werden wir wahrscheinlich nicht auf dem Trockenen sitzen in höheren, in stärkeren Energiekrisen als diejenigen, die wir zurzeit erleben. Aber es kann halt sehr viel teurer werden tatsächlich. Wir sind abhängig bei fossilen Energien von sehr vielen Staaten, die diktatorisch sind, die autoritär regiert werden. Es gibt ja nicht so sehr viele auf der Welt, vielleicht außer Norwegen, die so richtig, ich sag mal, sympathische, befreundete Länder sind, sondern die finden sich im Nahen Osten. Donald Trump regiert jetzt die USA und wie häufig er uns sozusagen erpresst, auch mit Zöllen und Energielieferungen. Das haben wir ja nun alle schmerzlich erfahren im vergangenen Jahr. Also insofern sehe ich insgesamt in der fossilen Energie wirklich große Risiken. Die gibt es auch bei den erneuerbaren Energien, bei der Abhängigkeit von China. Also da sollten wir uns auch sozusagen schnell auf die Beine stellen, um möglichst das zumindest europaweit herzustellen, soweit es geht, Solaranlagen oder Windkraftanlagen. Aber das ist, glaube ich, was uns allen bewusst sein muss, wie teuer das werden kann durch die starke Abhängigkeit, die wir gerade haben.
Aber was uns, glaube ich, auch bewusst sein muss, Frau Jöris, und das gehört zur Aufrichtigkeit dazu, wenn man ein ganzes Bild zeichnen will, Deutschland wird immer von Energieimporten aus anderen Ländern, die uns möglicherweise politisch nicht passen, die uns möglicherweise auch erpressen werden, abhängig bleiben. Und das macht keinen großen Unterschied, ob wir Gas und Öl importieren oder ob wir Wasserstoff importieren, ob wir andere Trägermedien importieren werden, die Energie uns nach Deutschland bringen. Deutschland und Europa werden mutmaßlich nicht in der Lage sein, es sei denn, wir machen Atomkraft, es sei denn, wir bleiben bei der Kohle. Wir werden nicht in der Lage sein, unseren Energiebedarf eigenständig zu decken.
Aber ich würde hier noch anführen wollen, also wir sehen das ja aktuell mit der Iran-Krise, ich hatte es ja einleitend auch angeführt. Wir sehen ja tatsächlich, dass durch die erneuerbaren Energien die Strompreise eben nicht gestiegen sind durch die Krise. Und wir müssen eben nicht zu 100% unabhängig sein, aber zumindest zu dem Maße, dass wir eben große Krisen verhindern können, wenn eben ein Import wegfällt. Und das ist eben langfristig wichtig, nicht nur die Kosten und die Preise zu betrachten, sondern auch die Resilienz und die Unabhängigkeit von geopolitischen Schocks, die wir heute umso mehr berücksichtigen müssen, wie das vor 10 Jahren noch der Fall gewesen ist.
Da stimme ich absolut zu.
Der Preis spielt beim Thema Energie eine Rolle, die Versorgungssicherheit natürlich auch. Wie wichtig ist denn dieses ganze Thema Energiewende, Klimaschutz, auch dass wir da ein Stück weit vorankommen, auch für den gesellschaftlichen Frieden im Land? Frau Jöris, Sie hatten es ja schon angesprochen. Also müssen die Preise, ich formuliere es mal ein bisschen polemisch, dringend runter, damit man die Energiewende und ihre Akzeptanz eben nicht gefährdet?
Also sie müssten natürlich vor allem für diejenigen runter, die sich das schwer leisten können, also natürlich die Geringverdiener. Und bislang war es ja auch tatsächlich so, dass viele Förderungen für Erneuerbare sich ja eher die Besserverdienenden leisten können. Also auch die PV-Anlage auf dem Dach ist ja eher für Eigenheimbesitzer, auch wenn es jetzt glücklicherweise auch schon so genossenschaftliche Organisationen gibt, wo man das auch mal im Miethaus wagen kann oder Eigentumswohnungen auch daran beteiligt werden können. Auch die E-Auto-Prämie, das ist ja jetzt so ein bisschen gedeckelt worden, dass es also nicht mehr für so ganz Großverdiener gilt, aber auch davon haben ja mehrheitlich, gibt es auch viele Studien zu, eher die Besserverdienenden profitiert. Also es ginge natürlich darum, dass diejenigen unterstützt werden bei der Energiewende, für die es eben zu teuer ist. Und dann steigt natürlich auch die Akzeptanz, die gerade auch unter Leuten, die nicht so viel verdienen, gering ist.
Im Moment haben sich die unterschiedlichen Positionen, da stehen sich ziemlich unversöhnlich gegenüber, finde ich. Also es gibt schon sehr viel Streit auch über diese Ideen, über die Novelle vom EEG-Gesetz. Frau Weidenfeld, wie schnell kann die Regierung denn da jetzt zu Potte kommen, was beschließen, was dann auch verbindlich ist und wo wir Verbraucherinnen und Verbraucher und auch die Unternehmen dann schnell spüren, es ändert sich was? Oder müssen wir da eher so ein bisschen pessimistisch sein?
Nee, ich glaube gar nicht, dass wir pessimistisch sein müssen. Erstens ist ja vieles auf dem Weg und das wird in diesem Jahr auch beschlossen werden. Zweitens sehen wir durch die Preise für fossile Energien, wie groß der Hebel ist, wo Menschen einfach anfangen, gar nicht, weil sie begeisterte Energiewendefreunde sind, sondern weil sie für unbedingt was fürs Klima tun wollen, sondern weil sie rechnen können, sich über erneuerbare Energien zu informieren und da eben Investitionen zu planen, sich daran zu beteiligen, Mieter, die Mieterstrommodelle haben wollen. Das zeigt doch, dass abgesehen von diesem erbitterten Streit, den wir immer weiterführen, der aber doch an sich in der Sache leer läuft, je anstrengender es wird, fossile Energien zu kaufen und zu verbrennen, dass wir da ein ganz großes Entspannungspotenzial haben. Und da hat Frau Jöris schon recht. Das ist ein Zeitfenster, das sehr, sehr günstig ist und das viele Menschen auch sehen und auch nutzen.
Viele Menschen. Aber die Frage, Herr Gandhi, ist, ob auch die Politik eben dieses Zeitfenster geschickt nutzt.
Ja, aus meiner Sicht, Sie haben das ja angesprochen, ob wir sehr günstige Energie brauchen, um die Akzeptanz hinzubekommen. Aus unseren Studien wissen wir, dass es nicht unbedingt teurer wird, aber auch nicht unendlich günstig. Das heißt, zu einer ehrlichen Debatte gehört der Realismus, dass Energie auch in Zukunft seinen Preis haben wird. Aber man muss sich eben das Ganze andersrum anschauen, wenn wir keine erneuerbaren Energien hätten und weiterhin auf fossile Energien setzen würden, würden die Kosten sehr, sehr stark steigen. Das ist natürlich deutlich schwerer zu vermitteln für die Akzeptanz in der Gesellschaft, aber so ehrlich müssen wir sein, weil langfristig brauchen wir eben diese ehrliche Debatte, um auch die Akzeptanz hinzubekommen. Und dazu brauchen wir eben eine ehrliche Vermittlung der Herausforderungen, die bestehen, die aktuell vor allem hinsichtlich der Flexibilität bestehen bei erneuerbaren Energien.
Das war das Forum in SWR Kultur zum Thema Reiches Ideen, ein Risiko für die Energiewende. Es diskutierten Leonard Gandhi, Dr. Ursula Weidenfeld und Annika Jörres. Ich bin Gili Hensoldt. Danke fürs Zuhören.